Die Nüchternblutabnahme, die sagt mir alles. Vorweg möchte ich allerdings noch in eigener Sache kurz Werbung machen. Wir haben im 22.06., 23.06. in Bad Ischl einen Internistenkongress, Kongresstag Innere Medizin der Vinzenzgruppe. Wer Interesse hat, kann gerne kommen, kostenlos. Es werden sehr viele Fallberichte mit Digivoting präsentiert werden. Also wer Interesse hat, bitte ist gerne eingeladen. Vielleicht ein verlängertes Wochenende im Salzkammergut, kostenlos und Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Gut, und jetzt zum Thema Nüchternblutabnahme, die sagt mir alles. Ich habe ein bisschen im Internet geschaut und so geschaut, was denn an Informationen von Laboratorien und von praktischen Ärzten, von Internisten an die Patienten und Zuweiser weitergegeben wird. Und habe ein bisschen was rausgestrichen hier. Blutabnahmezeitpunkt idealerweise morgens zwischen 7 und 9 Uhr. Das ist das, was immer gewünscht wird. Für bestimmte Untersuchungen sollten die Patienten nüchtern sein, zum Beispiel die Blutzuckerbestimmung. Aber nüchtern bedeutet nicht hungern. Am Vortag sollte ab 20 Uhr nichts mehr gegessen werden. Das heißt, wir haben eine Periode von etwa 10 bis 12 Stunden, wo der Patient nichts dazu nimmt. Es kann was getrunken werden in kleinen Mengen. Achtung, bitte kommen Sie zur Blutabnahme nüchtern. Hier wiederum, dass circa 6 Stunden vor der Untersuchung die letzte Mahlzeit eingenommen werden sollte. Wasser, ungesüßter Tee darf getrunken werden. Anderes Labor schreibt dann, Blutabnahme zwischen 8 und 9 Uhr morgens. Der Proband sollte für 12 Stunden nüchtern sein. Eine Umgebungstemperatur von 18 bis 30 Grad Celsius einzuhalten. Auch interessant. Vor der Blutabnahme den Patienten einige Minuten sitzen oder liegen lassen. Macht Sinn, weil es zu Umverteilungen im Flüssigkeitshaushalt kommt, ist korrekt. Dann ein anderes, was Sie vor der Blutabnahme beachten müssen. Kein Kaffee, kein Alkohol, nicht rauchen vor der Blutabnahme. Nehmen Sie Ihre Medikamente, wenn möglich, erst nach der Blutabnahme. Vor allem natürlich für bei Schilddrüsenhormonbestimmungen von Bedeutung, das stimmt. Vermeiden Sie ungewohnte und extrem körperliche Belastung vor der Blutabnahme mindestens 3 Tage davor. Also Sie sollten sich ruhig verhalten 3 Tage vorher. Und vermeiden Sie Stress vor der Blutabnahme und nutzen Sie die Wartezeit für eine Ruhepause. Auch das ist ein guter Hinweis. Ja, so schaut es aus und das sind die Empfehlungen, die wir bekommen vor der Blutabnahme. Ich habe mir dann auch angeschaut, was denn für Einflussfaktoren da auch propagiert werden und angepriesen werden. Natürlich rauchen, wir wissen alle, dass die Raucher eine gewisse Leukozytose entwickeln, eine milde, ist nichts Neues. Alkoholeinfluss verändert uns unter Umständen nach langerem Genuss die Leberwerte, das ist auch bekannt. Morphine können Veränderungen nach der Blutabnahme bewirken. Cannabiskonsum, weiß ich nicht, wer danach fragt bei der Blutabnahme oder wer auch eine Antwort bekommt, eine ehrliche, wird nicht sehr viel sein, was man da erfährt. Ja, mehrtägiges Fasten, auch die Diäten werden nicht so wirklich ganz frisch präsentiert, auch wenn man danach fragt. Die Tagesrhythmik, die hat einen gewissen Einfluss. Es gibt eine zirkadiane Rhythmik, vor allem von den Hormonen. Dann starke körperliche Belastung, zum Beispiel 45 Minuten nach einem Marathonlauf. Das ist ganz realistisch natürlich, weil die meiste Zahl der Bevölkerung wird Marathon laufen. Kommt es zum Anstieg der CK natürlich. Und die Stauzeit, das ist schon etwas, was eine Rolle spielt, wie stark gestaut wird bei der Blutabnahme und wie lang gestaut wird. Also das sind so Hinweise. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben möchte und dann sieht man alles, was die Blutabnahme und das Labor und die letztendlich die Analyse beeinflussen kann. Also es sind Unmengen und die Frage, die sich natürlich stellt, ist das klinisch auch relevant? Das ist ja das Entscheidende eigentlich. Non-Fasting versus Fasting, was heißt denn das nüchtern oder nicht nüchtern? Wenn man sich diese Kurve anschaut, im Übrigen sind wir natürlich die meiste Zeit des Tages nicht nüchtern. Nicht? Wir haben das Frühstück, eine Zwischenmahlzeit, das Mittagessen, eine Zwischenmahlzeit, das Abendessen, ein kleiner Snack am Abend noch. Also die meiste Zeit des Tages besteht ein Zustand, wo wir nicht nüchtern sind. Das ist einmal so in unserem Leben. Wir haben dann eine Phase, wo wir 8 Stunden in etwa nüchtern sind, vielleicht 9 Stunden und dann sollte die Blutabnahme erfolgen. Ob das wirklich lege artis ist und im Sinne des Erfinders ist, das ist nicht ganz gegeben. Aber wir müssen natürlich sagen, die nicht nüchtern Phase, das heißt diese Phase, wo wir unser Essen zu uns nehmen, das spiegelt ja eigentlich die Realität. Das spiegelt die Realität, wie wir unser Leben gestalten und letztendlich auch, was wir für Laborwerte unter Umständen dann nachweisen können. Was gibt es denn für Argumente, die uns sagen, dass wir unbedingt, vor allem was das Lipidprofil betrifft, unbedingt nüchtern sein müssen für die Blutabnahme? Und eines der Hauptargumente ist, wenn Sie die Ordinationsgehilfen fragen, wir haben es immer so gemacht und das ist schon immer so und das muss so sein. Also wenn Sie nicht nüchtern sind, dann können wir auch keine Blutabnahme machen. Das hören Sie öfters, wenn Sie mit Patienten sprechen. Ja? Es werden alte Guidelines verwendet. nicht praktikabel, wird gesagt. Wenn Sie nicht nüchtern sind, ist das nicht praktikabel, das funktioniert nicht. Natürlich besteht ein gewisses Risiko der Hypoglykämie, das stimmt, wenn der Patient Insulin spritzt, wenn er Sulfonylharnstoffe zu sich nimmt und nichts isst, dann besteht das Risiko der Hypoglykämie. Da muss man natürlich den Patienten aufklären. Kostenexplosion wird immer wiederum angeführt, der Patient muss nochmals kommen, wenn das nicht nüchtern gemacht wird, die Werte stimmen hinten und vorne nicht. Also es gibt einige Dinge, die eigentlich nicht evidenzbasiert sind. Schaut man sich die Evidenz an, so schaut es eigentlich ganz anders aus. Wir haben mehr als 300.000 Personendaten, die uns sagen, dass das eigentlich nicht wirklich einen Einfluss hat. Die neuen Guidelines schauen ganz anders aus. Es ist praktikabel, es ist einfach für den Patienten, es ist einfach für das Labor, es ist einfach für den Praktiker, es ist einfach für den Internisten, wenn die Blutabnahme nicht unbedingt nüchtern erfolgen muss. Es spart Zeit, es spart Geld. Also es spricht eigentlich alles letztendlich dafür und da möchte ich ein paar Daten zeigen. Schaut man sich die Guidelines an, da war Dänemark ist sicherlich eines der führenden Länder, das das propagiert hat und vorangetrieben hat. So haben sich die Guidelines von 2009 bis 2017 doch gewaltig verändert, was das betrifft. Und wenn man sich auch die europäischen Guidelines anschaut und auch die amerikanischen, so wird es durchaus auch empfohlen, dass das nicht unbedingt nüchtern sein muss, vor allem das Lipidprofil. Aber auch andere Daten werde ich Ihnen zeigen. Was bestimmen wir im Lipidprofil? Das ist an und für sich bekannt. Auf der einen Seite das Gesamtcholesterin, das sich aus den unterschiedlichen Lipoproteinen zusammensetzt. HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, IDL, VDL, den Remnant-Cholesterin und natürlich, das wird immer vergessen, das Lipoprotein klein a. Auch das ist nichts anderes als ein Lipoprotein. Und ein Drittel des Lipoprotein klein a ist eigentlich Cholesterin oder vor allem LDL-Cholesterin. Wir haben dann Alternativen in der Bestimmung. Das ApoB wird selten bestimmt. Eine gute Alternative in der weiteren Bestimmung, vor allem das Non-HDL-Cholesterin. Das spiegelt uns das atherosklerotische oder kardiovaskuläre Risiko des Patienten ausgezeichnet und sehr gut, besser als das LDL-Cholesterin und ist ein ganz ein billiger Parameter, der einfach errechnet wird, Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin und Sie haben das Non-HDL-Cholesterin. Und wir bestimmen natürlich auch die Triglyceride. Triglyceride ein bisschen immer in Vergessenheit geraten, man kümmert sich nicht viel darum, wenn sie sehr hoch sind, naja, dann wird es schon alimentär sein. Triglyceride spielen aber sehr wohl eine Rolle. Und da hat es letztes Jahr, 2018, eine ganz gute Untersuchung gegeben aus der Copenhagen General Population Study. Es waren knapp 60.000 Probanden zwischen 40 und 65. Es ist eine Primärpräventionsuntersuchung gewesen. Und da ist geschaut werden, wie viele dieser 60.000 Patienten müssen denn eigentlich Statine aufgrund der Guidelines einnehmen. Und es waren 14% der Patienten, sind herausgekommen, die müssten eigentlich Statine einnehmen. Und dann hat man geschaut bei dem Rest dieser 60.000, wie ist denn der Triglyceridspiegel? Ist er größer oder kleiner von 264 Milligramm? Und wenn er größer als 264 Milligramm gewesen ist, dann haben diese Patienten in den nächsten Jahren bis zum 70. Lebensjahr ein gleich großes Risiko gehabt, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erzielen. Das heißt, die Triglyceridämie, die Hypertriglyceridämie war hier der treibende Faktor für die kardiovaskulären Ereignisse, weil dadurch vor allem das LDL-Cholesterin atherogener wird und auch das HDL-Cholesterin in der Regel reduziert wird. Und wenn man sich hier, und alle Blutabnahmen waren nicht nüchtern. Das waren alles nicht nüchtern Blutabnahmen. Und wenn man sich das hier anschaut, so waren in etwa 7-8% über diesen 264 oder 270 Milligramm pro Deziliter. Schaut man sich das in der Grafik an, hier schaut es ein bisschen anders aus, und der Major Adverse Cardiac Event, kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt, instabile AP oder Schlaganfall, so sieht man, dass die Patienten, die ein Statin einnehmen mussten aufgrund der Guidelines, das gleiche Risiko gehabt haben, wie die Patienten mit der Hypertriglyceridämie, eines dieser Major Adverse Cardiac Events zu erleiden. Und wenn man das für den Myokardinfarkt einschaut, so ist das noch beeindruckender, eigentlich dasselbe Risiko, nur durch die Hypertriglyceridämie. Also das ist nichts Unbedenkliches und die nüchtern Blutabnahme hat den Vorteil, dass uns das wirklich den Tagesverlauf der Patienten spiegelt, wie denn wirklich der Patient untertags im Triglyceridspiegel bewegt. HDL-Cholesterin, auch eine große Untersuchung, hier 50.000 Männer, 60.000 Frauen, auch hier die Blutabnahme unabhängig von der Nahrung. Und was hat man gesehen? Man hat geschaut, wo ist denn der protektive Effekt vom HDL-Cholesterin? Und man hat gesehen, dass das eine U-förmige Kurve ist, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, vor allem was die Gesamtmortalität betrifft, beziehungsweise auch die kardiovaskuläre Mortalität betrifft. Und immer zu sagen, je höher der HDL-Spiegel, umso günstiger, stimmt, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Alles, was über diese Werte, über 90, über 100 Milligramm pro Deziliter hinausgeht, hier ist schon wieder Vorsicht walten zu lassen. Hier ist oftmals HDL-Cholesterin vorhanden, das gar nicht mehr so protektiv ist, wie es vermutet wird. Aber auch hier Blutabnahmen, ohne dass der Patient fasten musste. Eine der ersten Untersuchungen war dann 2008 im Circulation. wiederum aus der Copenhagen Population Study, wo geschaut worden ist, wie sich denn die Blutfettspiegel verändern, wenn die Patienten unabhängig von der Nahrungsaufnahme abhängig Blut abgenommen wird, von der letzten Nahrungsaufnahme abhängig. Und man hat gesehen, dass eigentlich die Schwankungsbreite, mit Ausnahme bei den Triglyceriden, eigentlich nebensächlich ist. Aber das, was man auch gesehen hat, dass diese nicht nüchtern Blutabnahme und nicht nüchtern Lipidprofile sehr wohl das kardiovaskuläre Risiko der Patienten wiedergespiegelt hat und aufgezeigt hat. Eine weitere Untersuchung aus Kanada, 200.000 Männer und Frauen, also nicht unbeträchtliche Zahlen, die da untersucht worden sind, ja, wo hier geschaut worden ist, was passiert denn, wenn die fasten, wenn die Population fastet, was verändert sich in den Lipidspiegeln, mit Ausnahme von den Triglyceriden, die eine Variation aufweisen, sowohl beim Fasten als auch in der Nahrung, eigentlich nicht viel und nichts Relevantes, vor allem für den Patienten nichts klinisch Relevantes. Und das ist natürlich entscheidend. Und im European Heart Journal 2016 eine sehr gute Arbeit, auch aus dieser Population, wo man gezeigt hat, dass hier 1 bis 6 Stunden nach einer üblichen Nahrungsaufnahme dieser Population die Spiegel bestimmt worden sind und die Triglyceride eigentlich diejenigen waren, die etwas angestiegen sind um 26 Milligramm pro Deziliter. Also das kann nicht wirklich relevant sein. Und wenn man sich die Verteilung anschaut, hier auf der Triglyceride, Non-Fasting, das heißt nüchtern ist das Blaue und also nicht nüchtern ist das Blaue und gelb ist die Fastenblutabnahme, so sieht man, dass ganz egal, ob im niedrigen Bereich oder im hohen Bereich, hier die Bandbreite eigentlich gleich bleibt. Es ändert sich nicht und das gleiche für ein LDL, für das LDL-Cholesterin, egal ob die 144 oder 400 Milligramm pro Deziliter haben und das ist genauso gegeben für Diabetiker. Also die nüchtern Blutabnahme ist hier mittlerweile ganz, ganz stark eigentlich im Abnehmen und auch in den Guidelines, im Abnehmen. Und wenn man sich die Normalwerte anschaut, die empfohlen werden für die nicht nüchtern Blutabnahme, so ist eigentlich mit Ausnahme bei den Triglyceriden eigentlich kein Unterschied. 150 versus 175 Milligramm pro Deziliter bei der nicht nüchtern Blutabnahme und hier die Verteilung aus dieser Kopenhagen-Studie, wo etwa 27% Werte von über 170, 180 Milligramm pro Deziliter aufwiesen. Also ein Viertel der Bevölkerung, der Population. Das heißt, wann ist denn die nüchtern Blutabnahme jetzt wirklich noch erforderlich? Natürlich, wenn ich den nüchtern Blutzucker bestimmen möchte, dann sollte der Patient auch wirklich nüchtern sein über einen gewissen Zeitraum, den werde ich Ihnen nachher noch sagen. Da kann man natürlich auch die anderen Befunde mitmachen und vor allem auch die Lipide mitbestimmen. Wenn die Triglyceridwerte sehr hoch sind, sollte man doch danach trachten zu evaluieren, ist das alimentär bedingt oder nicht. Hier ist es auch angebracht, dass der Patient zumindest 12, besser 16 Stunden wirklich keine Nahrung zu sich nimmt, nüchtern ist, auch keinen Alkohol trinkt die letzten 24 Stunden, um hier wirklich valide Werte zu erhalten. Verlaufskontrolle bei einer Hypertriglyceridämie-induzierten Pankreatitis. Natürlich, das ist eine Hochrisikopopulation, die bereits eine Pankreatitis gehabt haben. Natürlich die Gefahr des Diabetes und weiterer Gefahren. Hier ist auch natürlich die nüchtern Blutabnahme wirklich sinnvoll im Verlauf. Und natürlich, wenn irgendwelche Therapien mit Medikamenten begonnen werden, die den Triglyceridspiegel beeinflussen können. Das sind eigentlich die wichtigen grundlegenden Merkmale, um hier eine nüchtern Blutabnahme zu propagieren. Natürlich müssen auch die sekundären Ursachen für eine Hyperlipidämie in Betracht gezogen werden, das ist keine Frage. Hier stehen natürlich Medikamente bei den Triglyceriden im Vordergrund, die das nephrotische Syndrom, aber auch der Diabetes und Schilddrüsenunterfunktionen. Und wie gesagt, nicht vergessen, das Lipoprotein klein a, wenn das erhöht ist, wenn das 150 Milligramm pro Deziliter ist, so haben wir eigentlich in der Messung das LDL-Cholesterin auch um etwa 50 Milligramm erhöht. Eine weitere Untersuchung an 20 gesunden Probanden, die haben 77 Labortests bei diesen 20 gesunden Probanden durchgeführt. Das waren insgesamt 240 Blutproben in 4 Wochen bei einer standardisierten Ernährung und haben geschaut, was mit den Blutparametern, alles Mögliche. Das waren jetzt nicht nur Blutfette oder Zucker, sondern alle anderen Leberwerte sind geschaut worden, HbA1c ist geschaut worden, was denn da wirklich von entscheidender Bedeutung ist. Letztendlich ist übergeblieben, dass die Triglyceride variieren. Übergeblieben ist natürlich der Zucker, die Glucose, die variiert sehr stark. C-Peptid und Insulin, das ist natürlich von der Nahrung abhängig. Und beim Testosteron ist es nicht von der Nahrung abhängig, sondern vor allem eine zirkadiane Rhythmik. Es hat ja diesen Hype gegeben, diese Testosteronbestimmungen, die Testosteronkliniken, vor allem in Amerika. Und Testosteron wird auch bei uns immer wiederum bestimmt. Hier muss man vorsichtig sein. Hier gibt es eine zirkadiane Rhythmik. Die Empfehlung ist ganz klar, am Morgen zwischen 8 und 9 oder 8 und 10 Uhr abnehmen. Zweimal sollte man das bestimmen an unterschiedlichen Tagen. Also das ist einzuhalten. Aber hier ist eine zirkadiane Rhythmik. Wir haben auch eine zirkadiane Rhythmik beim TSH. Faber-Saal beim Parathormon. Auch hier haben wir Veränderungen im Laufe des Tages. Aber auch hier ist es nicht notwendig, dass der Patient in irgendeiner Form nüchtern ist, um hier valide Werte zu erhalten. Das heißt, Diabetes mellitus, Anleitungen für die Praxis. In der Wiener Klinischen Wochenschrift steht ganz klar, nüchtern bedeutet eine Zeit von mehr als 8 Stunden ohne jegliche Kalorienaufnahme zur Bestimmung des nüchternen Blutzuckers. Unter dem Kapitel Lipide, Diagnostik und Therapie, da ist nüchtern eigentlich nicht so wirklich erwähnt und die Bedeutung nicht so ganz klargelegt. Wie gesagt, zumindest 12 Stunden, besser 16 Stunden, wenn ich einen nüchternen Wert haben möchte und brauche bei den Lipiden. Das heißt, wenn nüchtern, dann mehr als 12 Stunden Wasser trinken ist erlaubt. Wichtig bei den Triglyceriden vor allem auch Alkoholkonsum gehört reduziert. Auch ein Achterl Wein oder zwei Achterl Wein am Abend können am nächsten Tag zu beträchtlichen Hypertriglyceridämien führen. Das wissen die meisten nicht. Auch das muss man wirklich genau hinterfragen. Also Alkohol meiden und Morgenzigarette und koffeinhaltige Getränke sind auch ein Problem. Und schaut man sich die Empfehlungen von den Labormedizinern an, so ist das eine Unzahl an Dingen, die bei der Blutabnahme eingehalten werden müssen. Es ist gar nicht wirklich alles nachvollziehbar, was denn die da alles machen müssen, damit die überhaupt Blut abnehmen können und dürfen. Wundert mich, dass die überhaupt fertig werden. Aber Fasting Time and Recording of Physical Activity ist auch etwas, was natürlich berücksichtigt werden soll und muss, aber nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Also die nüchtern Blutabnahme, muss man sagen, in Dänemark seit 2009 wird nicht mehr nüchtern Blut abgenommen, wird in Österreich noch immer stark propagiert. Die Notwendigkeit ist wirklich zu hinterfragen. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus